Und damit einen gemütlichen Mittwochabend aus dem Radio F Studio und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorort Spezial. Unsere Interviewsendung mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt in der Regel Studiogäste hier bei mir im Radio F Studio. Heute ist alles ein bisschen anders. Heute gibt's Fragen an den Chef von 320.000 Mitarbeitern. Fragen an den Chef der Siemens AG, an Dr. Roland Busch im Nürnberger Presseclub. Fangen wir hier gleich vor der Haustür an. Sie sind Erlanger, extrem verbunden mit Erlangen, sind dort geboren, zur Schule gegangen. Was bedeutet Erlangen für Sie?
Ja, es ist in der Tat in Erlangen geboren, aufgewachsen und ich wollte nie zu Siemens. Weil wenn Sie in Erlangen geboren sind, und das ist ja im Wesentlichen wahnsinnig viel Siemens, und meine Eltern haben nicht für Siemens gearbeitet, und dann ist man eben, ich sage immer, es gibt zwei Arten von Menschen, die groß werden, junge Menschen, welche die sagen auf jeden Fall Siemens und die anderen sagen auf keinen Fall, weil es ist zu viel davon. Ich war Letzterer, aber wie es so kommt, habe dann auch da promoviert und angefangen und damit geht's schon los. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich habe in Erlangen studiert, in Grenoble studiert, zwar während der Promotion in Stanford, aber irgendwie dann eine Promotionsbetreuung von Siemens zu bekommen, also einen genialen Physiker, also was für Menschen man da trifft, das war schon beeindruckend. Damit ging es schon los, der erste Touch sozusagen. Dann verbindet mich mit Erlangen natürlich auch die Uni jetzt wieder. Ich bin im Universitätsrat der FAU, der Vorsitzende, mache ich auch gerne. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Erlangen ist schon eine besondere Stadt, finde ich, mit 100.000 plus Menschen. Wenn wir Delegates nach Erlangen holen, das Erste, was die sagen, ist, wie, nach Erlangen? Wo ist denn das? Okay. Dann schauen sie auf der Karte, hätte es nicht auch München sein können oder Berlin? So, und dann kommen die, vielleicht auch mit Familie, und dann dauert es keine 3 bis 6 Monate und die wollen nicht mehr weg, weil es einfach eine Familienstadt ist. Es ist, man ist irgendwie, das ist einfach eine Wohlfühlstadt. Und das ist für mich auch noch so der Fall. Und natürlich habe ich da Freunde, Verwandte.
Wenn Sie in Erlangen unterwegs sind, sagen wir in der Fußgängerzone, werden Sie da erkannt?
Ja, werde ich erkannt. Zum Thema Fußgängerzone, ich bin jetzt nicht der typische Einkäufer, der in Läden geht, weil das geht schon mit Klamotten los. Können Sie sich vorstellen, die Auswahl ist sehr eingeschränkt, wenn ich in die Stadt gehe. Also ich kaufe dann halt woanders. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in einem Laden war. Aber ich gehe halt gerne auch Abendessen und so weiter. Ich glaube, an der Innenstadt muss man noch ein bisschen was machen. Sie attraktiv machen, um Menschen reinzukriegen. Und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit. Und man muss sich was einfallen lassen, weil Geschäfte allein tun es nicht. In Zeiten von Amazon und Co. Es gibt Städte, die das, glaube ich, ganz gut machen. Aber kriegen wir vielleicht auch noch hin.
Werfen wir doch gleich den Blick auf Nürnberg, wenn Sie, wie sagt man so schön, Stadtkritik üben.
Wahrscheinlich kann ich das Gleiche sagen. Ich fand auch die Innenstadt Nürnberg ist auch so eine, wo ich sagte, früher wäre ich lieber hingekommen, heute eher weniger. Vielleicht auch der Gang der Dinge, aber ich glaube, man muss wirklich Stadtentwicklung neu denken, um sie wieder attraktiv zu machen mit anderen Angeboten, ist wahnsinnig wichtig. Das Potenzial ist da.
Wenn man einen Blick auf Ihre Biografie wirft, stellt man fest, Sie haben schon immer für Siemens gearbeitet. Als Schüler, als Student bei Siemens schon Ferienarbeit gemacht, immer dort geblieben, immer dort gearbeitet. Wenn jetzt heute einer wie Sie käme, der sagt, ich war bislang immer nur bei Siemens, würden Sie den einstellen?
Was soll ich da sagen? Auf jeden Fall. Ich war Werkstudent, ich habe auch Lötstifte gestanzt. Also wirklich so einen echten, voll monotonen Job gemacht, wo ich mir dann gedacht habe, da muss schon, streng dich mal in der Uni an, damit du woanders hinkommst. Und ich sag mal so, ich würde das gar nicht werten, weil ich bin Siemens Lifetimer, habe dort angefangen und bin heute da immer noch und werde wahrscheinlich auch da pensionieren. Und wenn man sich überlegt, die Breite und Tiefe der Firma, also in der Region, die Geschäfte, die Geschäftsarten, das heißt, sie brauchen bei dieser Firma gar nicht woanders hinzugehen, um was anderes zu lernen, sie kriegen es halt mit. Und das hat auch was für sich. Solche Leute zu haben und zu finden, die auch in der Firma groß geworden sind, dabei geblieben sind. Auf der anderen Seite stelle ich auch sehr, sehr gerne Leute ein, die vielleicht mal bei verschiedenen Firmen gearbeitet haben. Denn für mich ist das Thema Inklusion, Diversität in jeder Dimension entscheidend, wenn Sie ein wettbewerbsfähiges Team aufbauen, also die Mischung macht.
Wie sieht der Arbeitstag des Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG aus? Ich habe gehört, Sie gehen morgens gleich in die Turnhalle.
Ja, also es gibt, das ist das Schöne an meinem Job, so richtig einen typischen Tag gibt es eigentlich gar nicht. Ich reise sehr, sehr viel nach wie vor, aber wenn ich jetzt mal einen Tag, eine Woche habe, wo ich sage, ich habe in München Termine, dann ist es in der Tat so, dass ich, Sie finden mich wahrscheinlich so zwischen 6 und 6.30 Uhr im Gym, Stunde 15 Minuten. Und danach geht's los, entweder, dass ich schon mit einem Geschäftsfrühstück starte in unserem Gästecasino oder mir selber noch gerade was mache und dann geht's los. Und es geht dann meist auch bis abends. Ganz ehrlich, ich versuche den Tag dann schon zu füllen. Das heißt, ich habe meist schon irgendein Geschäftsabendessen, entweder in kleiner Runde oder mit Kunden. Und dann hört der Tag um 22 Uhr auf, bis ich dann im Bett bin, ist es auch fast schon 11, 12 und dann geht es halt am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr im Gym los. Genau.
In Porträts von Ihnen liest man, dass Sie auch noch Hobbys haben. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Was steht denn drin?
Dass Sie Gitarre spielen, dass Sie mal in einer Band gespielt hätten.
Also, ich hatte früher in der Schule, ich hatte erstmal klassischen Gitarrenunterricht, ein paar Jahre. Ich war, glaube ich, nie richtig gut, aber ging einigermaßen. Dann habe ich in der Schulband Elektrogitarre gespielt, was man da so macht, und habe dann mit aufgehört. Ich habe dann einfach mehr Sport getrieben und dann studiert und dann habe ich's verloren. Und dann kam meine Kommunikationspartnerin auf die Idee, mich in einem Podcast zu fragen, wie ich denn zur Musik stehen würde. Und dann habe ich gesagt, ich habe früher mal Gitarre gespielt. Ich sagte, dann spiel doch mal hier in dem Podcast. Und dann war ich so unvorsichtig zu sagen, ja, im Podcast 50 hatte da überzählt, dass ich wahrscheinlich noch arbeite bei Siemens, bis Podcast 50, also wir sind jetzt bei 30 oder so, also die Uhr tickt. Und dann habe ich halt in der Tat gesagt, okay, dann musst du schon mal wieder eine Gitarre auspacken und habe dann festgestellt, dass es fast kontemplativ, also man kommt wirklich raus, dadurch, dass es so mit Fingern und Konzentration ist, dann vergisst man wirklich mal die Arbeit für diese Zeit, das ist ganz toll. Hab mir dann auch eine neue Gitarre gekauft und dann war die Empfehlung, du brauchst zwei, weil das in München eine Wohnung, in Erlangen eine, habe eine zweite gekauft und ich komme nur nicht dazu, blöderweise, weil ich am Wochenende, wenn ich Zeit hätte, eigentlich schon ziemlich viel arbeite auch. Und aber ich mache es sehr gerne. Ich lese auch gerne, spiele Golf, allerdings schaffe ich das nunmehr nur noch im Urlaub.
Und wenn Sie Zeit hätten, Gitarre zu spielen, was wär's?
Bei Musikgeschmack ist ganz einfach, ich bin in meinem Alter stecken geblieben. Also jeder hat so seine Zeit und bei mir sind es halt die 80er, 90er, also solche Sachen.
Nicht unbedingt AC/DC, wenn die jetzt nach Nürnberg kommen.
Ja, auch. Aber so eine Mischung. Aber ich bin ehrlich gesagt so in den 80er, 90er stecken geblieben.
Geht uns allen so. Beste aus den 60ern, 70ern, 80ern bei Radio F. Sie waren vor nicht allzu langer Zeit in Las Vegas, dem Mekka der Hightech-Freaks. Sie haben das Siemens als sehr innovatives, sehr vorwärtsgewandtes Unternehmen vorgestellt, weniger den guten alten Tanker aus München Erlangen. Wie war diese Erfahrung? Ganz was Neues inmitten von Dynamic Corporate America?
Also, ja, in der Tat. Das ist, der Raum ist ein bisschen größer. Da tragen sie vor 2.500 Leuten vor. Die Bühne hat, ich glaube, 60 Meter Breite. Der Screen ist, also wenn man das gesehen hat, bin ich dann so klein. Also das ist schon eine andere Nummer. Und anfangs hatte ich gedacht, was soll ich denn da? Das ist eine Consumer Electronics Show. Und wir machen ja keine Consumer Electronics. Und dann hat mich, das ging hin und her, mein Team überzeugt, dass es eigentlich mehr und mehr eine Tech-Messe wird, wo einfach die Tech-Companies auftreten. Und dass wir da eigentlich ganz gut reinpassen. Und der Punkt war der, man kriegt eine Keynote nur dann, wenn der CEO auftritt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und erzählen das, wofür Siemens steht. Und das eigentlich auch mit Visuals. Wenn Sie so eine riesen Leinwand haben, dann können Sie auch mal zeigen, was wir tun. Und auch die Geschichte dahinter erzählen. Ich habe zum Beispiel erzählt, dass wenn sich Leute fragen, was ist denn Siemens? Die Aussage, wir machen Technologie, die das Leben der Menschen verändert, verbessert. Und dann sagen die Leute, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Und dann ist die zweite Aussage, man muss einfach mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen. Und dann erklärt, also wenn Sie heute ein Auto vorbeifahren sehen, Mit aller Wahrscheinlichkeit ist das Auto mit irgendeiner Siemens-Technologie in Berührung gekommen. Entweder im Design oder in der Fertigung. Jede dritte Fertigung läuft mit Siemens-Simatic-Steuerungen. Wenn Sie in New York, können Sie keinen Block vorbeilaufen, ohne dass Sie einem Gebäude vorbeilaufen, was mit Siemens ausgestattet ist. Wenn Sie irgendwo auf der Welt einen Scan kriegen, CT oder MR-Scan, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter einem Siemens-Scanner liegen, liegt bei knapp 50%. Und jedes zweite Elektron, was bei irgendwo bei einem Consumer ankommt, hat irgendwo Siemens-Technologie gesehen. Das ist schon Wahnsinn. Und das zu erzählen und zu gucken und dann die Geschichte weiterzuschreiben. Und ich glaube, der große, also wir haben eine wahnsinnige Response gekriegt. Auch die Leute gesagt haben, jetzt verstehen wir, was das für eine Firma ist. Der Hauptgrund war der, dass wir auch erklärt haben, wie, und AI, Generative AI ist ja in aller Munde, wie diese Technologie über uns in die reale Welt kommt und dort wirklich einen Unterschied macht. Da sind wir in der Breite aufgestellt. Wir haben ja alles gezeigt, von Fertigung über Infrastruktur bis hin zu Food Processing oder Gesundheit. Und zu sagen, wir sind eigentlich das Fenster von diesen neuen Technologien in die reale Welt, um dort was zu verändern. Und das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen.
Lassen Sie uns noch über ein, zwei Trends sprechen, an denen für viele Menschen in diesen Tagen kein Weg dran vorbeiführt. Künstliche Intelligenz und Metaverse. Fangen wir mit Metaverse an. Wie würden Sie das einfach beschreiben?
Also, da müsste ich zunächst mal die Unterscheidung machen. Es gibt das Metaverse, was Ihnen der Mark Zuckerberg erklärt. Da gibt es ein kleines YouTube, dauert 4 Minuten. Und ab Minute 3 bis 4 läuft es Ihnen eiskalt den Rücken runter, weil dann stellen Sie sich vor, da sitzt jemand, vermutlich übergewichtig, verlässt die Wohnung nicht mehr, spielt den ganzen Tag oder ist es in seiner virtuellen Welt, kauft irgendwelche Sachen, virtuelle Sachen für viel Geld und hat auch keine Kontakte mehr. Das war jetzt mein Bild von dem Metaverse. Wir reden von dem industriellen Metaverse, was ein komplett anderes Thema ist.
Wie definiert sich das?
Ich erkläre Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel, was Sie damit machen können. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fertigung in China, hochautomatisiert, und die läuft nicht mehr so richtig. Der Fertigungsleiter vor Ort hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie brauchen also Experten. Irgendwas läuft da nicht mehr. Das industrielle Metaverse ist ein Abbild von dieser Fertigung in der digitalen Welt, und zwar 1:1, real-time, fotorealistisch. Also es wäre so, als würden Sie oben auf der Brüstung stehen und schauen in diese Fertigung rein. Allerdings stehen Sie nicht da, sondern durch die vielen Daten, die wir einsammeln, Videodaten, Maschinendaten, erlauben Ihnen einen digitalen Zwilling von dieser Welt zu haben. Und zwar so fotorealistisch, dass Sie nicht wissen, ist es jetzt ein Film oder ist es jetzt ein digitales Rendering. Rendering nennt sich das. Und Realtime heißt, Sie sehen das, wie es abläuft. So. Und jetzt können wir zwei uns vor ein Team setzen oder eine Brille aufsetzen und können in diese Fertigung reinschauen und sehen, was momentan dort passiert. Dann holen wir noch jemanden dazu, der die Roboter von dieser Roboterfirma, der die Roboter gebaut hat. Und dann können wir gemeinsam in der Zeit zurückgehen und schauen, da hat die Fertigung noch funktioniert. Und jetzt gehen wir nach vorne und stellen fest, da ist jetzt irgendwas passiert. Was ist denn da passiert? War vielleicht ein Software-Update. Ich stelle fest, okay, vielleicht liegt es am Software-Update. Dann laden wir, und jetzt kommt es, in dieser virtuellen Welt die richtige Software auf den Roboter und stellen fest, und lassen es dann wieder laufen und stellen fest,
was passiert?
Es klappt. So, das heißt, und jetzt können Sie sagen, Shopfloor, der Roboter hat die falsche Software, spiele mal die richtige auf und dann läuft es wieder. Und im Zweifelsfalle können Sie auch noch in die Zukunft gehen. Sie können so ein Fast-Forward machen. Lassen Sie alles mal schneller laufen. Wie lange dauert es, bis der Roboter seine Gelenke sozusagen nicht mehr in der Präzision hat, dass diese Synchronisation nicht mehr funktioniert und Sie ein Problem kriegen? So, das ist die Endausbaustufe. Jetzt können Sie sagen, das ist jetzt echt Science-Fiction, ne? Naja, so weit sind wir gar nicht weg. Elemente davon haben wir schon. Wir können digitale Zwillinge von einem Roboter haben. Wir können den simulieren und nicht animieren, das ist übrigens ein riesengroßer Unterschied. Diese Welt, in die Sie schauen, die ist fotorealistisch, aber sie ist physikbasiert.
Was heißt das?
Wir nennen das simuliert und nicht animiert. Wenn Ihnen in der Spieleindustrie jemand einen Roboter zeigt und den bewegt, dann schaut das ganz toll aus und der kann sich so schnell bewegen, wie er mag. In unserer Welt wo die Physik dahinter ist, fängt dieser Roboterarm an zu schwingen, wenn Sie ihn zu schnell bewegen, fällt um oder schwingt. Und das müssen Sie aber abbilden, sonst können Sie diese Simulation nicht wirklich am Shopfloor machen, weil Sie dann einfach Fehler machen, Sie haben Sicherheitsthemen. Das heißt also, da ist ein wahnsinniges Thema drin. Wir können das heute schon, also so ein Roboter komplett digital simulieren können wir, ein Herz eines Menschen können wir. Also vieles geht schon, das Ganze so zusammenzubauen, dass es natürlich eine komplette Fabrik ist, aber es ist einfach eine Frage der Zeit, bis sowas funktioniert. Also wissen Sie jetzt mehr, was ein industrielles Metaverse ist?
Ja, konzentriert zugehört. Jetzt müssen wir noch über KI, künstliche Intelligenz, reden. Gibt Stimmen, die warnen davor, dass das ein bisschen gefährlich sein könnte. Und es gibt viele, viele Menschen, die sagen, das ist die Zukunft der Digitalisierung.
Also das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Ja. Und wie das mit Werkzeugen ist, Sie können einen Hammer nutzen, um einen Nagel reinzuschlagen oder Ihren Kopf einzuschlagen. Mächtige Werkzeuge haben halt mehrere Möglichkeiten, wie Sie sie anwenden. Ich bin fest davon überzeugt, dass KI reguliert werden muss, und zwar auch an Teilen relativ schnell. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist, wo über KI Copyrights verletzt werden. Das geht nicht. Das ist Recht von Menschen, die was erfunden haben, was geschrieben haben, und das muss geschützt werden. Der zweite Fall ist in dem Moment, wo Sie biometrische Daten kopieren, also Ihren Fingerabdruck kopieren mit AI, überschreiten Sie eine Grenze, die geht nicht. Und was ich damit meine ist, Sie können heute AI so programmieren oder so nutzen, dass Sie mich hier sitzen sehen, ich erzähle Ihnen was und Sie legen mir komplett andere Worte in den Mund und Sie merken es nicht mal. Da ist die Linie überschritten, das geht nicht.
Klingt erstmal nach Bremse vom Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG. Was steht auf der anderen Seite? Was steht auf der Plusseite?
Auf der anderen Seite ist es so, wir tendieren dazu, immer uns zu Gedanken zu machen, was denn alles schief gehen kann. Wir müssen aber auch mal überlegen, was kann man denn alles damit erreichen. Also ich bin ein Fan dafür zu sagen, die wichtigsten Themen wirklich zu regulieren und wegzuräumen und dann einfach mal auszuprobieren. Weil es gibt so viele Regularien, zum Beispiel, wenn ich jetzt heute regulieren möchte, wie ich AI im Shopfloor mit einem Roboter anwende, da gibt es so viele Regularien, die Sie heute schon haben mit Basissoftware, da brauchen Sie nicht noch eine obendrauf. Also das heißt, man muss da mit Augenmaß rangehen und dann entsprechend mehr reagieren und nachschärfen, anstelle das, was die EU jetzt gemacht hat, die hat schon mal den Level sehr hoch gesetzt. Ich befürchte, wir bremsen uns da mehr aus. Ich kann ja sagen, wenn Sie an die Westküste fahren und in den USA mit Tech-Companies reden, die geben erstmal Vollgas, was diese Technologie anbelangt. Und da passiert wahnsinnig viel.
Lassen Sie uns gegen Ende unseres Gesprächs den Bogen zurück ins Fränkische schlagen. 500 Millionen, die Siemens in Erlangen investiert. Nürnberger Nachrichten haben geschrieben, das Herz von Siemens schlägt in Franken. Der Vorstandsvorsitzende stimmt zu?
Also fangen wir mal an mit den Zahlen. Also Siemens hat weltweit 320.000 Menschen. Ja. Das ist inklusive Siemens Healthineers. Es sind so 85.000 Menschen in Deutschland. 40.000 davon arbeiten in der Metropolregion, die ich immer ganz gerne Metropol Erlangen-Nürnberg nenne und nicht Nürnberg. Und dann davon die Hälfte in Erlangen. Nein. Und im Übrigen arbeiten in dem Umkreis hier circa 10.000 Menschen im F&E-Bereich. Also wir fertigen hier auch. So, also das heißt, da haben wir schon mal eine wahnsinnig starke Basis. Punkt 1. Punkt 2, das, was wir machen in dieser Region, machen wir sehr, sehr gut. Egal, ob ich jetzt bei Healthineers anfange, Medical Valley, was hier gemacht wird, gefertigt, da entsteht wirklich Top-Technologie mit tollen Menschen, die das auch richtig gut können. Dann haben wir noch ein Ökosystem. Es gibt 50 Forschungsinstitute, über 20 Universitäten. Wir haben 150 Hidden Champions, also Top-Firmen, kleine Firmen, auch die großen, Schaeffler, Adidas, wie sie alle heißen. Also da ist ein Ökosystem, mit dem können Sie wirklich was anfangen, das auch Innovation treibt. Und damit haben Sie schon eigentlich die Kredenzien. Und der letzte Punkt ist der, ich glaube nach wie vor, das ist eine Gegend, wo es die lebenswert ist. Also nicht überteuert. Und wie gesagt, ich habe vorhin meine Meinung zu dem Familienstadt Erlangen genannt. Es ist vielleicht Leute schwer hinzukriegen, aber wenn sie da sind, wollen sie nicht mehr weg. Und das ist schon mal gut. Also das heißt, sie haben eigentlich ein Package, was richtig gut ist. Und für uns war es einfach zu sagen, wir investieren jetzt nochmal neben den 750 Millionen, die in den Campus geflossen sind, nochmal 500 Millionen in die Fertigung F80, weil wir sagen, also auf Englisch würde man sagen, doubling down on something good. Also wir sind so richtig gut und dann macht es auch Spaß, da nochmal nachzuinvestieren, weil ich weiß, das Geld ist in guten Händen, die machen richtig was Tolles. Im Übrigen wollen wir mit diesen 500 Millionen schauen, wie nah kommen wir an das Industrial Metaverse mit der Fertigung. Okay.
Zwei Fragen noch an Dr. Roland Busch, den Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG. War ich gleich im Package, beide zusammen. Sie sind der zweite Erlanger, der Siemens auf Kurs hält nach Heinrich von Pierer. Haben Sie ein gutes Verhältnis zu ihm und was war Ihre Schule in Erlangen?
Also Emil von Behring Gymnasium in Spardorf. Und wir kennen uns sehr gut, schätzen uns gegenseitig sehr. Ich schätze Herrn von Pierer sehr. Wir treffen uns auch regelmäßig, gehen Abendessen zusammen. Und ich halte ihn für einen der ganz, ganz großen CEOs, die Siemens geführt haben. Er war einer derer, die dann auch entschieden hat, dass ich nach Asien gehe. Ich habe 3 Jahre in Shanghai gelebt. Also es war auch mit dem Grundstein der Karriere, die ich gemacht habe, dann in Asien zu leben, in Shanghai zu leben. Und also ich war schon auf seinem Radar und wir kannten uns von daher. Also ich schätze ihn sehr.
Dr. Roland Busch, der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG. Fragen und Antworten an ihn im Nürnberger Presseclub. Das war heute Abend unser Thema. Infoort Spezial, ganz wesentlich zum Gelingen der Sendung, hat aus dem Vorstand des Nürnberger Presseclubs Alexander Jung uns beigetragen. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber heute Abend im Radio F-Studio. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend und sagt Ihnen noch, dass Sie das Gespräch mit dem Siemens-Chef ab 21 Uhr in aller Herzensruhe nachhören können. Als Podcast auf unserer Plattform podio.de. Und da steht's dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5.